Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen zurück bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast kommt aus Nordrhein-Westfalen und wohnt in Bielefeld. Er ist Berufsradfahrer, wie man so schön sagt. 2025 war vermutlich seine bisher erfolgreichste Saison. Er gewann das Trofeo Serra de Tramontana als Teil der Mallorca Challenge und wurde Zweiter bei der 15. Etappe des Giro d'Italia 25. Als Helfer von Michael Storer, seinem Giro-Kapitän des Tudor Pro Cycling Teams, konnte er insgesamt sogar den 20. Platz im GC auf seiner dritten Italien-Rundfahrt belegen. Trotzdem eine Karriere nicht ganz ohne Hürden. Mit dem kurzen Gedanken aufzuhören, was er glücklicherweise wieder verworfen hat. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen, Flo Stock.
Hi, freue mich da zu sein.
Ja, Flo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir und wo bist du denn gerade?
Ich bin aktuell zu Hause bei mir in Bielefeld, hatte jetzt einen Monat oder knapp einen Monat zu Hause, was halt auch nicht wirklich die Regel bei uns ist. Aber das ist halt so ein bisschen die Normalität im Radsport, wenn man jetzt nicht Teil des Tourkaders ist. Aber war für mich auch wirklich eine willkommene Abwechslung, mal ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen.
Also kein Höhentrainingslager oder sonst irgendwo, sondern einfach mal nur zu Hause trainieren können.
Genau.
Schaust du viel Tour oder schaust du, ich meine, die letzten Wochen konnte man so gut wie jeden Tag Rad fahren, schauen oder?
Ja, schon. Also es war jetzt keine Katastrophe, wenn ich mal eine Etappe verpasst habe. An manchen Tagen war es dann auch ein bisschen schwierig mit dem Training, gerade an Tagen, wo ich zwei Sessions hatte, noch eine im Gym. Dann hat es oftmals nicht geklappt, aber natürlich schaut man den Kollegen schon zu.
Das finde ich immer ganz spannend, weil ich habe ja tatsächlich lange im Fußball gearbeitet und es gab wirklich Fußballer, die überhaupt gar keinen Fußball geschaut haben, was ich selber dann überhaupt nicht verstanden habe. Und es gab natürlich die, die jedes Spiel schauen mussten und auf gar keinen Fall verpassen durften. Was war denn eigentlich dieses Jahr dein größtes Saison-Highlight? Sieg als Deutscher auf Malle? Zweiter auf der Giro-Etappe oder Aufstieg von Arminia Bielefeld?
Vorher, dieses Jahr einige Highlights tatsächlich. Ich würde tatsächlich sagen, schon der Sieg, weil das einfach schon nochmal ein anderes Gefühl ist. Klar, ist halt der zweite Platz beim Giro auch recht hoch anzurechnen aufgrund der Qualität des Startfelds, aber ist halt schon einfach ein anderes Gefühl da, als Erster über die Linie zu fahren und zu gewinnen.
War der erste Profisieg, oder?
Genau, ja.
Ja, gratuliere auch nochmal von meiner Seite aus. Und Arminia Bielefeld, du bist Fußballfan, richtig?
Ja, schon, kann man schon sagen.
Dauerkarte?
Dauerkarte habe ich nicht, weil ich einfach nicht oft genug bei Spielen zu Hause bin.
Ja.
Aber ich versuche schon immer die Spiele mitzunehmen, die sich anbieten.
Jetzt fange ich ja meistens den Podcast damit an, dass ich meine Gäste und Gästinnen darum bitte, sich selbst privat in drei Worten und in drei Worten beruflich, also als Athlet, zu beschreiben. Manchmal ist es sehr ähnlich und manchmal unterscheidet es sich auch total. Wie ist das bei dir?
Ja, ich muss sagen, war gar nicht so einfach, jeweils drei Worte zu finden, die einen beschreiben. Jetzt privat und auch sportlich, aber für privat habe ich mir überlegt, dankbar, humorvoll und offen. Und für meinen Sportler-Ich kalt, diszipliniert und erfolgsorientiert.
Spannend. Ziemlich unterschiedlich, oder?
Ja, schon. Und ja, mit kalt meine ich halt, dass ich oftmals in diesen, sag ich mal, großen Momenten oder halt da, wo man wirklich abliefern muss, irgendwie gar nicht wirklich das so zulasse, dass es für mich so groß wird und ich denke, ich habe irgendwas zu verlieren, sondern einfach auch so fahre, als wäre es halt ein Intervall im Training oder so. Aber ich habe dann irgendwie gar keine Angst davor, Fehler zu machen und bin einfach dann in dem Moment. Und ja, beispielsweise diszipliniert ist halt jetzt ein bisschen, ist ja eigentlich jeder Sportler. Bis zu einem gewissen Maße, ja. Aber es ist halt so, dass bei mir, dass es eher alles über Disziplin kommt als über Motivation, was dann auch manchmal dazu führt, dass Leute sich wirklich fragen, ob ich überhaupt Spaß dran habe. Aber ja.
Das ist gut, dann kommt es eigentlich nie zu dem Moment, dass das ein Problem ist, dass du keinen Spaß hast, weil du eh alles über die Disziplin machst.
Ja, schon, aber ich meine, es ist schon einfacher mit ein bisschen Spaß und
Ja.
Motivation, aber ich kann es auch zeitweise ohne diese.
Da gibt es so eine schöne Motivationspyramide, wo wirklich die Basis eigentlich so die Leidenschaft und die Freude ist. Das zweite sind natürlich dann irgendwo so die Ziele, die einen halt motivieren. Das dritte, das funktioniert aber nur, wenn man wirklich Geld verdient mit seinem Sport. Also ist dann so das Materielle und das letzte ist dann der Wille. Also das ist dann wirklich so, was entscheidet die Disziplin. Also insofern, ja gut, da trennt sich die Spreu vom Weizen, dass die Disziplin bei dir schon mal als Persönlichkeitsbeschreibung mit dabei ist. Und was war das letzte jetzt? Also war mal kalt, diszipliniert und
erfolgsorientiert.
erfolgsorientiert. Naja gut, das ist natürlich als Profisportler auch nicht ganz schlecht, gell?
Ja.
Ich habe, glaube ich, sogar im Mai, da kommen Ihnen noch ein paar Zitate. Hast du einen Podcast aufgenommen während dem Giro mit dem Cycling Magazine? Und ich glaube, da wurdest du sogar gefragt. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, Mallorca Challenge, deinen Sieg, aber dass du wohl ziemlich abgezockt wirktest. Ob das auch
Ja.
so war oder ob das nur so ein Pokerface ist, das du praktisch aufsetzen kannst.
Ja, ich meine, in dem Moment ist es ja eh so, wie ich es vorher beschrieben habe, dass ich dann in solchen Momenten ja auch ähnlich fühle, wie es da von außen quasi aussah, dass ich das ja so abgezockt gemacht habe. Aber ja, am Ende ist halt so, dass ich gar nicht so drüber nachdenke, was, wenn ich es nicht schaffe, was, wenn ich noch eingeholt werde. Oder so, weil dann bin ich einfach nur in dem Moment und lasse es auf mich zukommen, weil ich ja dann nicht wirklich das Gefühl habe, irgendwie gerade was verloren zu haben, in erster
Ja.
Linie. Weil wenn man zum Beispiel in dem Moment auch nicht angreift, dann hat man auch nichts zu gewinnen letztendlich.
So ist es. Das ist eigentlich ja, eine der Paradedisziplinen aus der Sportpsychologie im Hier und Jetzt bleiben, weil es bringt dir sowieso nichts, über die Zukunft nachzudenken oder über die Vergangenheit, weil machen, angreifen kannst du sowieso nur in der Gegenwart. Also, ob du dann gewinnst oder nicht, ist dann, naja, das dann entscheidet sich dann. Aber daran zu denken, ist natürlich immer eigentlich ein Fehler.
Ja.
Steigen wir vielleicht mal mit einem für dich vermutlich eher prägenden Moment ein aus deiner Vergangenheit. Also wir haben ja jetzt schon positive Erlebnisse hervorgehoben, aber 2021. Du hast dich bei der UAE-Tour schwer verletzt, Rippenbrüche und die Kniescheibe zertrümmert. Und das folgte eine ziemlich lange Reha. Ich glaube auch einen Tick länger, als du dachtest. Habe das auch in einem Interview gelesen, weil Entzündungen hinzukamen und pipapo. Wahrscheinlich in der Zeit, wo du eigentlich schon eine relativ erfolgreiche und steile Karriereleiter nach oben antizipiert hast.
Ja, also zum einen war das ja quasi das dritte Profi-Jahr, in das ich in dem Jahr gegangen bin. Und die UAE-Tour in dem Jahr war quasi so das erste Rennen, was stattgefunden hat, aufgrund halt noch von Corona-Beschränkungen. Und ja, dann war es halt wirklich so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil ich dann ja ein paar Tage vor diesem Sturz mein bis dato bestes Ergebnis eingefahren habe. Das war ein Top-10-Ergebnis bei einer Bergankunft auf World Tour Level. Und das war halt schon sowas, was ich mir eigentlich immer erträumt habe, wo ich mich so gesehen habe. Und das war halt dann ja schon ein schwerer Rückschlag, dass man dann halt quasi das einmal bekommt, wonach man wirklich sich sehnt. Und es einem dann 3 Tage später auf so eine brutale Art und Weise quasi wieder genommen wird. Und ja, das hat schon gebraucht. Und das war dann halt auch so eine Zeit, wo man dann ja ein paar Monate auch raus ist mit so einer Verletzung. Und das hat schon irgendwie so einen Prozess in Gang gesetzt in mir.
Was denn für ein Prozess?
Ja, erstmal halt, dass man zum Beispiel das eine Jahr schon abschenkt. Also, dass man sagt, ja, okay, dieses Jahr werde ich nicht mehr groß was reißen können.
Ist ja vielleicht auch wichtig, die Akzeptanz da erstmal
Genau, dann habe
sich
ich
zu
das,
erarbeiten.
genau, die Akzeptanz war dann da. Was dann halt zum Problem wurde, war halt, dass ich mir dann immer gesagt habe, okay, aber nächstes Jahr komme ich wieder auf dieses Niveau zurück und bin wieder da. Und Anfang der Saison ging es noch relativ okay, bis ich dann ja immer wieder Entzündung in dem Knie hatte. Und das war dann halt eher so der Punkt, wo es wirklich gekippt ist nochmal. Also dann fragt man sich ja natürlich, ja, was, wenn es nie wieder besser wird? Und zum Teil auch, es ist jetzt länger, als ich gedacht habe. Ich habe mich da eingestellt auf ein Jahr, das nicht gut laufen wird. Und dann kommt einfach noch ein Jahr hinzu. Und dann kam ich ja in das dritte Jahr schon nach der Verletzung quasi. Und ja, das war dann auch ein Jahr, in dem mein Vertrag ausgelaufen ist, 2023.
Das ist immer eine heiße Phase, also an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Vertragsjahr bei Radfahrern, weil Vertrag läuft aus, muss entweder verlängern oder ein neues Team finden.
Genau, und da in dem Winter war ich auch schon irgendwie dann mental ziemlich ausgelaugt von dem Jahr, wo eigentlich nichts zusammenlief. Und es war dann halt auch schon fast das dritte Jahr in Folge, wo ich weniger als 30 Renntage hatte, was halt im Radsport schon sehr, sehr wenig ist. Und dann bin ich halt in das Jahr so reingegangen und war halt nicht sicher, ob ich nach dem Jahr noch Profi sein möchte, sein kann. Und dann hatte ich halt so eine, halt phasenweise eher so, dass ich mich eigentlich nur so über Highlights motivieren konnte. Also sprich so ein Giro d'Italia, in dem Jahr bin ich dort auch gestartet und hatte dann halt davor auch wieder, ja, einen Rückschlag, hatte davor Corona, bin dann gerade noch so vor dem Start fit geworden, aber halt nicht auf dem Level, was ich mir erhofft hatte und war dann nach einer Woche auch schon wieder raus, weil ich wieder krank wurde. Und dann bin ich quasi wieder in so ein Loch gefallen. Also diese Motivation einfach mit den Highlights war überhaupt nicht nachhaltig. Dann wurde ich von meinem Team auf die Reserveliste für die Tour gesetzt. Das war dann halt wieder so eine kleine Motivation, um weiterzumachen.
Das wussten aber die wahrscheinlich auch.
Vielleicht schon. Und es war halt auch eigentlich unrealistisch, dass ich dann in dem Jahr fahren würde. Aber es war halt schon irgendwie was, woran ich mich festhalten konnte. Aber ja, dann habe ich auch wirklich gemerkt, so, das ist nicht wirklich, was mich gerade irgendwie antreibt und ist nicht nachhaltig genug, sich nur an einzelnen Highlights irgendwie immer lang zu hangeln. Und ja, dann kam das in dem Jahr eigentlich eher so zurück, als ich dann die Deutschlandtour gefahren bin. Und da gab es dann halt eine Etappe, wo ich im Finale attackieren konnte mit noch einem anderen Fahrer zusammen und war dann wirklich kurz davor sogar auch anzukommen an dem Tag und um den Sieg zu sprinten. Leider konnte ich dann meinem Kontrahenten nicht mehr folgen am letzten Berg. Aber das war halt wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, also es ist gar nicht so weit weg, mal ein Rennen zu gewinnen. Und es ist nicht nur Träumerei letztendlich. Und gerade auch in dem Gesamtkontext war die Deutschlandtour in dem Jahr auch nicht so weit weg von mir zu Hause. Und da dementsprechend waren auch Familie und Freunde ab und zu an der Strecke. Und das ist schon was dann nochmal so einen Umschwung gegeben hat.
Das ist jetzt eigentlich schon, ja, sehr schön formuliert, was ein typisches Phänomen ist. Also über das Ziele setzen ist ja was ganz Wichtiges in so einer Phase. Das Gemeine ist nur, den richtigen Mittelweg irgendwie zu finden. Also was sind realistische Ziele? Welche Ziele vielleicht sind auch ein Tick zu hoch, wo natürlich die Frustration oder Enttäuschung auch ganz schnell wieder kommt. Aber dann ist es natürlich jetzt auf deinem Niveau auch ungünstig, sich zu niedrige Ziele zu setzen. Und das ist, glaube ich, nicht einfach, da so einen Mittelweg zu finden. Hast du das für dich alleine gemacht oder ist es dann auch ein Team, das dabei hilft? Oder hast du dir da, du sagst ja auch, so vom Kopf her war es auch nicht mehr ganz so einfach und man fällt dann auch wieder in so ein Loch oder so ein Tief. Hast du dir damals auch Unterstützung geholt oder hast du dich da so alleine durchgewurschtelt, sage ich jetzt mal?
Also für die erste akute Phase hatten wir damals bei DSM auch einen Sportpsychologen, mit dem ich dann quasi daran gearbeitet habe, an der Angst quasi. Da man ja mit so einer schweren Verletzung ist es ja nicht einfach so getan, dass man einfach wieder aufs Rad steigt und sich einfach alles anfühlt wie vorher. Ja. Weil man ja quasi auch immer wieder mit dem Trauma konfrontiert wird. man muss ja immer wieder in diese gleichen Situationen kommen, weil es war auch in einer Rennsituation, die relativ häufig vorkommt. Und ja, da muss man halt schon irgendwie ein bisschen dran arbeiten. Und das habe ich dann in der Hinsicht gemacht. Natürlich hat sich dadurch auch ein bisschen verändert, wie ich jetzt war. Zum Beispiel war es dann halt so, dass ich halt dann in so ein stehendes Objekt am Rand gefahren bin. Und das halt, jetzt fahre ich immer noch ungern halt ganz am Rand, um Positionen gut zu machen. Und dadurch musste ich halt so ein bisschen mein Positionieren im Feld ändern. Und ich fahre jetzt einfach viel, viel besser, auch einfach durch die Mitte und erkenne da die Lücken besser. Und ja, auf der anderen Seite hat es dann ja auch wieder was Gutes, weil das ja auch ein recht schwieriger Skill ist, den jetzt auch nicht jeder Fahrer hat.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist dann so das Gute, was dabei rauskommt, weil das jetzt auch nicht so was Angenehmes ist. Also, ja.
Ja.
Plus, du bist ja auch nicht allein auf, du hast es jetzt gerade beschrieben. Also so ein Sturz, ich glaube, das ist wirklich bei euch krass. Hat immer so ein bisschen so einen, ja, traumatischen Charakter irgendwo. Plus, man ist halt auch nicht alleine. Also du kannst dich halt auch nicht nur auf deine Skills verlassen, sondern du bist halt im Peloton von, naja, 180 Fahrern manchmal, oder? Davon auszugehen, dass keiner einen Fehler macht, braucht man schon sehr viel Vertrauen. Also das spielt ja alles mit rein.
Ja, das ist schon richtig. Also ich glaube, da kann man auch, ich glaube, wir arbeiten eher mit Ausblenden als mit Vertrauen in der
Ich
Hinsicht.
glaube auch. Habt ihr das simuliert oder hast du eher also mit dem Sportpsychologen kognitiv gearbeitet oder wirklich auch Situationen, also du bist da in ein stehendes Objekt reingefahren, Situationen nochmal wiederholt und geguckt, also wie so Expositionen, wie du damit umgehst oder war das vor allem kognitiv über Visualisieren und Vorstellen und mit den Angstgedanken umzugehen?
Ja, so ein bisschen visualisieren, wie man dann quasi nicht in das Objekt reinfährt, sondern drumherum. Also
Ist
klingt
schon
ein
mal gut.
bisschen banal, aber ja, also
Nicht hinschauen, wegschauen.
ja, oder ja, halt auch zum Beispiel dann, wo ich dann wieder in den Rennalltag so ein bisschen eingestiegen bin, immer wieder, wenn man dann halt so kleine Trigger bekommen hat, dass ich mir dann zum Beispiel einfach immer wieder gesagt habe, halt Focus, also einfach wieder auf den Moment konzentrieren und sich nicht so von der Angst übermannen zu lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was mir jetzt einfach immer hilft, so konzentriert zu fahren. Also jetzt unbewusst, ohne dass ich es mir jetzt ständig wieder vor meinem Inneren so
Ja.
sagen muss.
Ja, wobei es lange ja auch oft so Schlagworte, die dir einfach ganz kurz und prägnant eigentlich sagen, was zu tun ist. Das sind ja so Selbstinstruktionen. Und ich bin da ja auch Fan von. Ich meine, es ist im Sport, hat man da jetzt nicht super viel Zeit, lange zu reflektieren und nachzudenken. Das muss kurz und knackig sein. Und das sind so Schlagworte wie einfach Fokus. Das sagt für dich ja alles. Plus mit der Erfahrung, die du natürlich auch gemacht hast. Die Freude am Radfahren kam dann Gott sei Dank zurück. Du hast ja Gott sei Dank nicht aufgehört. Hast es auch gerade ganz schön beschrieben, wie da natürlich auch der soziale Kontext eine Rolle spielt. Freunde, Familie, die da zuschauen, das ist, glaube ich, schon nochmal was ganz Besonderes. Plus, du hast ja auch das Team gewechselt. Also so ein Wechsel gehabt.
Ja, genau, und ich fand auch, für mich war es eigentlich auch was ganz Positives, also für den Kontext, ich war schon relativ lange bei meinem vorherigen Team, es waren 7 Jahre, 2 Jahre im U23-Team und 5 Jahre im World-Tour-Team, also es sind ja dann, ist ja eine lange Zeit einfach in der gleichen Struktur und da tat es mir schon gut, einfach da rauszukommen und im neuen Team habe ich mir dann zu Beginn auch ein bisschen Druck gemacht, weil ich halt unbedingt ja auch diesen Wechsel zu was Positivem machen wollte. Und ja, gerade am Anfang, wenn dann halt wieder ein kleiner Rückschlag kommt, sei es eine Krankheit oder irgendwie ein kleiner Sturz oder was auch immer, habe ich das auch schon immer eher aus der Bahn gebracht, als dass es jetzt machen würde.
Also, weil du dir auch Druck gemacht hast, um es im neuen Team auch zu beweisen, oder weil immer noch die Angst da war, dass wieder die Rückschläge kommen oder dass wieder ein Tief kommt?
Oh, gar nicht so leicht zu sagen, wo genau jetzt das Problem war. Aber für mich war es vielleicht auch, also ich brauchte auch einfach irgendwann wieder Erfolg. Also das ist vielleicht ja auch schwierig, weil wenn der ausbleibt, ist es ja schon ein riesiges Problem. Aber ich weiß noch, dass letztes Jahr halt dann so zwei Punkte, glaube ich, entscheidend waren. Und das war zum einen, dass ich den Giro d'Italia dann zu Ende gefahren bin. Ich war halt, ich wurde währenddessen krank und es war am Ende wirklich nicht mehr schön, wie ich mich da durchquälen musste. Aber das war für mich wirklich so, als hätte ich dann so einen kleinen Fluch gebrochen, weil das war für mich immer, bei den Grand Tours kam irgendwie immer was dazwischen. Also eigentlich sollte ich schon 2020 meine erste Grand Tour fahren, wurde dann aber vorher krank und dann hatte ich 2023 wieder die Probleme mit der Krankheit und auch 24 Jahre dann wieder. Aber dann es endlich geschafft, mal eine Grand Tour durchzufahren und dann konnte ich das auch für mich vielleicht endlich abhaken. Und zum anderen war es dann so im August bei der Deutschlandtour hatte ich eine wirklich gute Form am Start und konnte dann auch auf der letzten Etappe ja den Unterschied machen und dann auch noch mal in der Gesamtwertung ein paar Schritte nach vorne machen, wurde dann Fünfter auf der Etappe und Sechster in der Gesamtwertung und das waren meine ersten beiden Top-10-Ergebnisse seit eben diesem Unfall und das sind ja, da liegen ja Jahre zwischen und es ist ja dann zum Beispiel Anfang der Saison war ich dann auch mal auf einer Etappe bei irgendeinem kleinen französischen Etappenrennen war ich mal Elfter, also ist ja eigentlich so jetzt keine große Sache, aber für mich dachte ich so, ja, ich komme schon nah dran, aber nie klappt es irgendwie. Und es war irgendwie dann vielleicht auch so mental eine Sache, die man einfach überwinden wollte, dass man es weiß, dass man einfach wieder vorne eine Rolle spielen kann in so einem Rennen.
Dass dieser Bann irgendwo gebrochen ist. Und das ist natürlich in deiner Sportart auch irgendwie echt, echt zäh, weil du fährst so viele Rennen und wirst wahrscheinlich noch so unfassbar viele Rennen fahren und trotzdem sind es meistens so wenige Siege. Ich hatte es jetzt erst, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, bei der Tour de France in einem Interview und sagte, ja, irgendwie 300, 400 Rennen gefahren und davon dann irgendwie, weiß nicht, 30 Siege, was ja eh schon Wahnsinn ist. Aber im
Ja.
Vergleich zu dem, wie viele Rennen man fährt, ist natürlich in deiner Sportart schon besonders. Du sagst ja selber mit deinen Renntagen, also wie viele Renntage hast du normal, wenn alles glatt läuft im Jahr?
Normalerweise hat man so zwischen 60 und 70 Renntage im
Genau, und
Jahr.
jetzt überleg mal, ein Sieg, zwei Siege in der Saison und es war schon eine richtig gute Saison. Also
Ja.
es ist schon, man muss schon echt beharrlich sein. Jetzt hast du es gerade nochmal betont, das sind jetzt echt ein paar Jahre vergangen und in dem Podcast im Mai hattest du auch nochmal betont, du musstest nach dieser ganzen Verletzungsgeschichte deine Karriere neu denken. Du hast dich davon verabschiedet, dass es stetig bergauf geht. Wie hast du denn deine Karriere neu gedacht oder neu definiert? Hattest doch so eine schöne Metapher, dass eben jeder so seine eigene Geschichte schreiben muss. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ich bringe da oft das Beispiel, jeder muss auch so der Regisseur seines eigenen Filmes sein, um auch das Gefühl zu haben, glaube ich, die Fäden wieder in der Hand zu halten. Wie hast du da deine Karriere auch vielleicht ein Stück weit neu definiert, womit es dir auch wieder besser ging oder zumindest selbstbewusster drangehen konntest?
Ja, für den Take habe ich auch viele eine gute positive Resonanz bekommen tatsächlich.
Ah ja, wirklich.
Ja, aber ja, es ist ja am Ende so, da stellt man sich das ja so vor, man sieht ja oftmals ältere Profis, die dann sagen so, ja, das war jetzt meine 10. Tour de France oder 20. Grand Tour oder was auch immer. Und ich habe mir das ja schon irgendwie dann auch mal irgendwann so vorgestellt, dass ich da irgendwie ja, mal irgendwie, keine Ahnung, über die Jahre hinweg schon viele Starts und bei der Tour habe oder bei anderen Grand Tours. Aber ich habe das dann für mich einfach dann, weil also es war ja dann so der Schritt, bevor ich jetzt quasi der Erfolg wieder kam, war ich dann ja vielleicht 25 oder 26 und dann sieht man so bei uns auf so einer Ergebnisseite, kannst du ja auch die Siege sehen, kannst du die großen Klassiker sehen, die du gefahren bist und die Grand Tours und dann stand halt immer noch nur eine Grand Tour und das kann einen ja in der Hinsicht schon irgendwie unglücklich machen, aber dann habe ich versucht, da halt einfach irgendwie einen anderen Blick drauf zu entwickeln und wenn man immer sagt, trotz der Rückschläge habe ich eine Grand Tour gefahren oder drei oder fünf. Es ist ja irgendwie in meiner Geschichte dann ja trotzdem eine super tolle Leistung, auf die man stolz sein kann. Und dadurch fühlt sich das auch alles irgendwie an wie so ein Bonus, wenn ich mich halt ja auch privat beschreibe, sage ich ja auch dankbar. Und diese Dankbarkeit hätte ich ja vielleicht auch nie ohne diese harte Phase entwickelt. Nicht, weil ich jetzt alles immer als selbstverständlich gesehen habe, aber es ist ja leicht, quasi darin abzudriften und Sachen selbstverständlich zu sehen. Und dadurch ist es eben so nicht mehr selbstverständlich, dass man eben überhaupt noch eine Sportkarriere hat.
Ja, ich finde das extrem cool, weil es ja auch wirklich irgendwo, wie du es gerade beschrieben hast, hilft, so eine eigene Wertschätzung auch wieder zu finden. Also in deiner Geschichte mit der Leistung jetzt und den Erfolgen jetzt, und das ist ja auch noch lange nicht vorbei, vermutlich. Also es ist ja auch, du bist ja auch in einem super aufstrebenden Team, ja, die selbst Großes vorhaben, die sich natürlich auch Fahrer wählen, mit denen sie Großes vorhaben. Und somit auch du selbst wieder mehr Wertschätzung hast durch diese Metapher, du schreibst deine eigene Geschichte, wo diese Erfolge natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert haben, wie man sagt, gut, es lief halt immer alles glatt. Ich
Ja,
glaube, man
genau.
kriegt auch mehr Kampfgeist.
Vielleicht schon, vielleicht
Ein
schon.
Stück weit. Also ich glaube, wenn man sowas mal durchgemacht hat, werden dich andere Sachen, das ist so meine Erfahrung, das Schwierigste ist, wenn jemand sehr, sehr spät erst in der Profikarriere oder wenn er nie konfrontiert wurde mit Rückschlägen. Und das ist unheimlich schwierig, das plötzlich dann mitzumachen. Also so eine ganz glatte Karriere gehabt zu haben, nie Verletzungen, nie krank, ja, keine Niederlagen, Rückschläge und plötzlich kommt irgendwas und man nie gelernt hat, damit auch umzugehen. Und das ist, glaube ich, was unheimlich Wertvolles.
Definitiv, ja.
Apropos Wertvolles für unseren Headspace. Auch in diesem Podcast meintest du, auf Mallorca hättest du eben mental so den richtigen Space, Headspace, Mindset, wie auch immer man es nennen will, gehabt. Was bedeutet das für dich?
Zum einen, dass man auch. Ja, also ist jetzt ein bisschen konträr zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem lediglich diszipliniert sein und selten motiviert, aber ja, dass man vielleicht in so
Wir
einer
sind
Phase.
flexibel.
Ja. Nee, aber zum Beispiel, dass man dann in diesen Phasen, wo man gerade aufbaut und auf vielleicht einen Saisonstart oder ein Saisonhighlight hin arbeitet, dass man da auch quasi Spaß an dem Grind einfach hat und nebenbei aber auch immer ein bisschen Zeit und Offenheit hat für andere Sachen. Und zum Beispiel auf Mallorca war das, da habe ich, ja, da war ich sogar erst die meiste Zeit alleine in einem Apartment und habe mich dann für die Trainings halt mit Leuten verabredet. Und weil, ja, okay, Radfahrer triffst du immer auf Mallorca, gerade im
Wollte gerade
Januar.
sagen, ja. Ist ja auch so
Genau.
eine Radfahrer, also nicht nur eine Ballermann-Hochburg, sondern auch eine Berufsradfahrer-Hochburg, oder? Kann man so
Ja,
sagen.
richtig, richtig. Und dementsprechend war das dann so eine Kombination aus dem quasi total fokussierten ja, Training und die Zeit für mich, die ich auch dann genossen habe. Und dann zum Beispiel zum Ende von diesem Aufenthalt, ich hatte ja dann noch den Saisonstart auf Mallorca. Und zum Ende von dem Aufenthalt kam noch mein Bruder für ein paar Tage nach Mallorca und noch eine Freundin. Und dann habe ich zum Beispiel morgens trainiert und dann haben wir nachmittags halt noch irgendwas in der Stadt gemacht oder sind essen gegangen. Und das sind halt so Komponenten, auf die ich schon viel Wert lege, da halt auch immer ja so ein bisschen das normale Leben nicht komplett ausblenden möchte.
Das ist total wichtig, weil es ist ja letzten Endes auch so, wenn du jetzt nicht mehr Berufsradfahrer bist, warum auch immer, weil du aufhörst oder weil, also man weiß ja nicht, was passiert. Verletzung, wie auch immer. Kann ja, dann hast du ja trotzdem noch ein normales Leben. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man das komplett aufgibt und sich eben nur noch über das Radfahrer, Profi-Radfahrer-Dasein definiert. Deswegen, ich finde das total wichtig, kann es auch jedem nur ins Herz legen, dass man auch darauf achtet, weiterhin ein natürlich mit Abstrichen normales Leben zu führen oder für sich auch definieren kann, okay, was bedeutet für mich Genuss, was ist mir wichtig in meinem privaten Leben? als Nicht-Radfahrer, Flo Stork.
Ja, gerade so Phasen wie vor dem Giro sind halt dann extrem schwierig, weil wir in Höhentrainingslagern sind und dann noch Vorbereitungswettkämpfe haben. Und das war dann beispielsweise ein kompletter Monat, den ich schon von zu Hause weg war. Und dann hat sich zum Beispiel einfach noch ergeben, dass ich dann am Wochenende, bevor ich zum Giro angereist bin, zu einem Heimspiel von Arminia gehen konnte mit ein paar
Ja.
Freunden. Und das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren nicht gemacht, weil ich gedacht hätte, okay, wir sind jetzt so ein paar Tage davor, wenn ich da jetzt krank werde oder was auch immer, oder das Training passt nicht. Es hat an dem Tag auch überhaupt nicht gepasst. Also ich hatte 5 oder 6 Stunden auf dem Plan, bin dann extrem früh losgefahren, weil die Anschlusszeiten von der dritten Liga jetzt nicht so optimal waren. Und dann habe ich das halt irgendwie möglich gemacht, weil ich mir dachte, ja,
Diszipliniert, ne?
diszipliniert, genau, aber ich habe jetzt 2 Monate, in denen ich ja gar keinen Raum für mein normales Leben habe mit dem Trainingslager und dem Giro. Da muss ich ja jede Möglichkeit eigentlich nutzen, um mal ein bisschen was anderes zu machen als nur Rad zu fahren. Und dann ist das ja schon einfach ein guter Moment, den man nutzen sollte.
Vor allem, wie sehr zerrt man davon, oder? Also die Frage ist immer so ein bisschen, okay, ja, was tut man für die Beine? Also in deinem Fall, bei dir sind es die Beine vor allem. Oder was tut man für den Kopf? Und lässt sich natürlich schwer nachvollziehen. Aber was würdest du sagen, wenn du sagst, okay, prozentual gibt dir sowas so viel mehr Energie als vielleicht der nicht ganz so perfekte Trainingstag?
Also du willst jetzt eine Prozentzahl von mir hören?
Ja, kannst du grobe Einschätzung machen. Du kannst es, du musst es, kannst es auch ohne Zahlen beschreiben. Eine subjektive Einordnung.
Ja,
Was für dich?
also ich glaube, es ist schon wichtig. Und ja, es ist wirklich schwer, das jetzt irgendwie in Prozent auszudrücken, weil in der Regel glaube ich, dass halt, wenn du sonst immer alles zu 99% perfekt machst, dann ist es auch egal, wenn du einmal irgendwie ein bisschen etwas zu Fettiges zum Abend isst, wenn du jetzt mit Freunden oder Familie essen gehst. Und ich glaube, da gerade im Radsport verlieren sich da sehr viele im Kalorienzählen und es muss 100% perfekt sein und ich gehe nicht essen, weil ich es nicht abwiegen kann und so ein Zeug. Also da bin
Ja,
ich.
gut.
Für mich denke ich, das ist auch eine Karriere. Klar, man muss viel opfern, aber es ist halt ja auch Lebenszeit und man muss ja irgendwo halt den Mittelweg für sich finden. Und das ist halt ja wieder eine individuelle Sache. Und manchen Leuten gibt es halt mehr Sicherheit, alles abzuwiegen. Aber ich bin auch jemand, der gerne dann mal ein bisschen davon liegen lässt, um halt mental bei 100% zu sein.
Und es ist ja auch ein großes Risiko, immer 100% in jedem Detail sich zu verlieren, weil es ist sehr schwer, das zu durchzuziehen. Und wenn man es dann mal nicht schafft, dann gibt es dann, glaube ich, relativ viel Unsicherheit.
Ganz genau,
Also,
ja.
das ist natürlich, ist es auch immer sehr sportartenspezifisch, aber klar, du sprichst da jetzt wahrscheinlich auch nicht nur für eine Handvoll Radfahrer, sondern es ist natürlich ein Thema, dieses extrem disziplinierte Sein und fast schon ja selbstkasteiende, also es ist diese Entbehrungen und die gehören natürlich dazu, das ist klar, aber ich glaube, wenn man immer versucht, 100, 110% zu geben, das ist eigentlich überhaupt nicht realisierbar. Und wenn man es dann mal nicht schafft, schafft es halt einfach für Unsicherheiten. Und das ist eigentlich schwierig. Zum Thema diszipliniert sein, was ja eine deiner größten Stärken ist, wie du es beschrieben hast am Anfang oder deine Persönlichkeit sogar so beschreibst, ist ja noch eine weitere Stärke, Ruhe zu behalten. Also Ruhe, in extrem hektischen Situationen, unter extremen Belastungen, da frage ich mich dann schon irgendwie, wie bewahrt man Ruhe im Peloton mit einer Herzfrequenz von 180? Also gerade als Bergfahrer.
Ja, das ist ja schon eine interessante Frage, gerade auch, weil in unserer Sportart haben wir ja einfach viele Phasen, wo, also wir haben ja extrem lange Wettkämpfe, also 4 bis 6 Stunden ist ja so eine Etappe in der Regel lang. Und deswegen finde ich zum Beispiel das immer ganz interessant, wie Sportler das schaffen in anderen Sportarten, wo man jetzt so einen Hyperfokus braucht für einen Absprung. Zum Beispiel irgendwie Weitsprung oder Hochsprung, stelle ich mir zum Beispiel so vor, wo man ja wirklich diesen Moment wo man ja so einen übertriebenen Fokus hat. Und für uns ist ja so, man hat so eine Basic-Konzentration, aber hat halt ja dann immer diese blitzschnelle Reaktion, falls irgendwas vor einem passieren sollte. Und dann hat man Momente, wo man auch relativ hoch konzentriert ist, aber die meiste Zeit ist bei uns ja einfach wie toleriere ich Schmerz? Und gerade berghoch kann das ja auch mal sein, wie halte ich jetzt eine Stunde am Limit aus? Oder ja, quasi auch in diesem Moment, wo man schon denkt, man ist am Limit und fragt sich ja, was passiert, wenn jetzt noch jemand angreift oder noch schneller gefahren wird? Und gerade in dem Bereich habe ich zum Beispiel gelernt, einfach nicht dem Schmerz zu viel Raum zu geben und mich nicht damit so zu identifizieren in dem Moment, sondern einfach klar für mich ja die Verbindung herzustellen. Okay, der ist jetzt da, aber ist noch irgendwie ein bisschen subtiler zu halten und das nicht so sich quasi davon übermannen zu lassen.
Sind Schmerz zu, also es ist ja auch wieder die Akzeptanz. Das scheint dir scheinbar gut zu gelingen, unangenehme Dinge einfach zu akzeptieren. Also wenn ich eine Sache akzeptiere, wie zum Beispiel den Schmerz und ihn wahrnehme, er ist da, aber gleichzeitig auch ihn vielleicht nicht bewerte. Also judgen oder Dinge zu bewerten, das ist ja immer sehr gefährlich. Dadurch bringe ich ihn gedanklich auch wieder weiter weg von mir. Und das ist vielleicht auch das, was dann hilft, dass man sich davon nicht übermannen lässt. Und scheint dir ja sehr gut zu gelingen, denn dieses Jahr, 6. Etappe Giro d'Italia, warst du in einem Massensturz verwickelt, hast dir die Schulter ausgekugelt, Schulter eingerenkt, was unfassbar wehtut. Ich selbst habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt, habe es nur früher meiner ehemaligen Ski-Freestyle-Karriere sehr oft mitbekommen, dass es unfassbar wehtun muss, weil die Leute so geschrien haben jedes Mal. Und du bist aber dann noch 100 Kilometer fertig ins Ziel gefahren. Oder
Ja.
tut es doch nicht so weh? Also.
Ich hatte schon Glück, glaube ich, mit der Art, wie sie ausgerenkt war. Weil normalerweise ist es eigentlich relativ unmöglich, die wieder einzurenken, wenn man sich die das erste Mal ausrenkt. Weil normalerweise, wenn das einmal passiert, ist es ja alles so ein bisschen überdehnt, die Struktur. Und dann passiert es tendenziell schneller, als wenn es noch nie passiert ist. Und bei mir hingen die anscheinend nur so halb raus, wie wir dann im Nachhinein feststellen konnten. Dementsprechend war es für mich ein bisschen leichter, vielleicht
Die wieder reinzubekommen, aber es tut ja
die wieder
trotzdem sau weh,
reinzubekommen.
oder?
Ja, es war schon unangenehm. Man weiß ja auch nicht, in welche Richtung darf ich oder soll ich den Arm jetzt bewegen. Dann, ja, also.
Was für Gedanken gingen dir da im Kopf um? Also.
Ich dachte nur, hoffentlich ist da nichts gebrochen, weil es sah einfach komplett falsch aus. Also wie der Arm darunter hing. Und ja, dann ging es ja erstmal so, die Etappe wurde dann zum Glück neutralisiert, weil es war ein unfassbares Chaos nach diesem Sturz und es waren wirklich sehr viele Fahrer davon betroffen. Und dann an dem Tag wurde auch keine Zeit für die Gesamtwertung genommen. Dementsprechend war es egal, wie man die Etappe zu Ende fährt. Und das war auch schon ein kleiner Segen für mich. Und ja, nach der Etappe ging es dann weiter, halt einen CT-Scan machen und um halt Brüche auszuschließen, damit der Arzt auch mich guten Gewissens weiterfahren lassen kann. Und da war zum Glück auch der Befund negativ und ja, dann schaut man halt, wie es am nächsten Tag läuft. Und dann, ja, ging es tatsächlich ganz gut die nächsten beiden Tage und dann. Am dritten Tag war das, glaube ich, danach die 9. Etappe. Hatten wir eine Etappe auf Schotter und da
Oh
bin ich ja
Gott,
nochmal
ja,
gestürzt.
okay.
Und ja, zwei Stürze in 3 Tagen hätten mich wahrscheinlich in anderen Jahren wieder so ein bisschen in so eine kleine Opferrolle gepusht, wo ich sage, so, ja, warum passiert es immer mir? Und hätte es dann so, ja, so groß gemacht für mich und gesagt, ey, jetzt bin ich in so einer guten Form hier am Start und wieder läuft nichts richtig für mich.
Das ist ein guter Punkt, die Opferrolle. Die ist ganz schlecht.
Ja, also ich meine, es ist ja halt dann schon irgendwo ein belastender Moment
Ja.
und aber nach dem ersten Sturz habe ich mich ja noch gut gefühlt und dachte so, ja, okay, alles fühlt sich relativ okay an, kann schon so weiterfahren. Und dann hatte ich nach dem zweiten Sturz halt so ein bisschen die Angst, dass es halt jetzt einer zu viel war. Aber ja, auch das war dann relativ schnell vom Tisch, als ich dann wieder ein paar gute Tage hatte. Und dann konnte ich das halt irgendwie schneller abhaken, als ich es sonst gekonnt hätte.
Ja gut, und wurdest ja dann auf der 15. Etappe auch Zweiter. Also gelang dir wohl wirklich sehr gut. Ich habe mir schon überlegt, ob ihr das bei Tour de Pro Cycling vielleicht auch trainiert, dieses Schulter-Auskugeln und Einrenken, oder? Tour de France, Julien, Alaphilippe.
Ja, auch sehr guter Funkspruch da, muss ich sagen. Auch die Reaktion vom sportlichen Leiter, der einfach nur sagt, ah, okay.
Ah, okay.
Also bei
was war es, die zweite Woche, oder?
Mhm.
Der sich auch bei einem Sturz eben die Schulter ausgekugelt hat. Teamkollege, relativ bekannter Teamkollege von Flo, der sich auch die Schulter ausgekugelt hat und dann, glaube ich, nur im Französisch-Englisch eben rückgemeldet hat per Funk, naja, hat sie die Schulter ausgekugelt, aber hat sie wieder rein und das kam vom sportlichen Leiter nur, ah ja, okay. Also Stürze gehören dazu. Es ist schon ein brutaler Sport, muss man schon sagen. Also ja, ich glaube, man tut gut daran, den Schmerz, sich nicht mit dem Schmerz zu identifizieren. Das ist sicherlich ein ganz guter Weg. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch dazu und du hast ja, ich werde immer wieder nach Buchempfehlungen gefragt und der Flo hat ein Buch dazu gelesen, Can't Hurt Me, von David Goggins, ehemaliger Navy Seals, oder? Wo es ein bisschen um das Thema ging. Und ich habe es schon öfters gehört, dass Athleten das Buch lesen, ja.
Ja, okay, man muss sagen, David Goggins hatte, glaube ich, 2023 einen ziemlichen Hype über Social Media. Da gab es halt immer wieder...
Motivationssprecher und ja, es ist...
Genau, immer wieder diese Videos von ihm, so Edits und sowas. Aber dann hat es mich tatsächlich auch dazu verleitet, mal dieses Buch zu kaufen. Mhm. Und ich muss schon sagen, da habe ich auch ein paar Punkte für mich gefunden, die ganz hilfreich waren. Zum Beispiel... Das, was ich am meisten benutzt habe, war dann im Training so diesen Punkt abzupassen. Gerade bei uns fahren wir so Intervalle, die zum Teil ja wirklich hochintensiv sind. Und dann hat man eigentlich immer einen Punkt, gerade wenn man noch so Intervalle mit Ermüdung trainiert, wo man einfach bricht und der Kopf einem sagt, ich kann nicht mehr, das ist jetzt, hier ist das Limit, und dann settelt man meistens für eine niedrigere Wattleistung. Und dann habe ich mir immer diesen Moment bewusst gemacht, den beschreibt er dann auch in seinem Buch, und dann genau diesen Punkt wahrgenommen, okay, das ist der Punkt, wo ich sonst immer aufgebe, aber jetzt pushe ich einfach weiter. Also so klingt jetzt auch wieder so ein bisschen banal, wenn man das nicht wirklich anwendet, aber in der Hinsicht ist es dann wirklich so, dass man immer wieder überrascht ist, dass man doch noch 20 Sekunden bei dieser gleichen Leistung schaffen kann, obwohl man sonst immer schon früher abgebrochen hätte. Und das ist auch ein bisschen das, was naja, quasi Ricarda bei dir letzte Woche gesagt hat, dass sie auch immer ein bisschen zu früh aufgegeben hat in der Vergangenheit. Und das halt, da kommt es halt irgendwie so ein bisschen zusammen.
Sie hat auch David Goggins gelesen, hat es nur nicht verraten.
Man weiß es nicht, man weiß nicht.
Gerade der Bauernfreund hat auch David Goggins gelesen. Nee, aber es klingt überhaupt nicht banal. Das ist, das diskutiere ich ja auch ganz oft mit Athleten, Athletinnen und stelle dann die Frage, ja gut, was glaubst du, was dir zuerst sagt, dass du nicht mehr kannst? Ist es der Kopf oder der Körper? Natürlich sagt es einem der Kopf. Mhm. Aber dass du wirklich nicht mehr kannst, das zeigt einem dann schon der Körper. Und der Körper kann meistens so viel länger, als der Kopf es zulässt. Und das ist ja eine Schutzfunktion vom Kopf. Also es macht ja rein theoretisch Sinn, wenn man nicht im Spitzensport ist, ja. Aber im Spitzensport ist es gut zu lernen, den Kopf da vielleicht auch zu manipulieren, um eben über diese Grenze hinauszukommen. Und die darin besser sind, stärker sind, vor allem ja auch durchhaltender, die sind dann halt meistens diese 20 Sekunden. Und 20 Sekunden brauchst du ja meistens gar nicht. Du weißt ja eh, wie es im Rennen ist. Das ist oft gar nicht so lang. Aber wenn du halt drüber ziehst, dann reißt vielleicht die Lücke. Und das ist oft gar nicht so lang. Aber wenn man diese paar Sekunden schafft, und das kann man eben trainieren. Ja, perfekt natürlich dafür intensives Intervalltraining, vor allem auch noch mit Ermüdung. Und das sind, finde ich, so ganz, und das ist überhaupt nicht banal. Manchmal hilft es auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich sage, okay, stell dir vor, es geht um Leben und Tod. Das ist krass, ist auch vielleicht nicht für jeden was, aber so eine Vorstellung, was für ein Bild auch immer in dem Moment wirkt, lässt einen so krass viel mehr nochmal durchhalten, diese 5, 10, 15, 20 Sekunden, also man sich vielleicht nicht so Bilder herbeirufen kann.
Ja.
Also so diese, das ist ja, was die Navy SEALs auch machen. Die haben da ja schon auch krasse Methoden, muss man ja auch sagen.
Das stimmt schon. Aber für mich ist es vielleicht sogar, dass ich jetzt einfach, dass es mich schon fast ein bisschen weniger interessiert. Also es widerspricht dem eigentlich ein bisschen, aber zum anderen, früher hatte ich dann oft sowas, dass ich mich selbst so ein bisschen gejudged habe. Wenn jetzt zum Beispiel ich merke, ich habe jetzt nicht den besten Tag und so. Und dass ich eigentlich ja immer schon will, dass ich auch Erfolg habe und einfach mein Bestes gebe. Und dann war das oft davon behindert, dass ich so gemerkt habe, okay, ich bin nicht, ich bin gerade irgendwie nicht stark genug heute, und dann fängt ja diese Overthinking-Maschine im Kopf schon wieder an. Und mittlerweile denke ich mir auch ganz oft so, ja, aber ein schlechter Tag definiert mich ja jetzt auch nicht. Weil am Ende haben wir ja so 60 bis 70 Renntage, und dann ist ja auch klar, dass nicht jeder Tag davon perfekt sein wird. Und ich nehme dann zum Beispiel, hat es mir da auch immer geholfen, so ein bisschen mich mehr mit dem Basketball zu befassen, weil da geht es ja auch um die Shooting Percentages. Und wenn man da halt ja vielleicht 40% von der Dreierlinie wirft, ist man ja schon relativ elitär über eine Saison. Und dann muss man sich das ja mal vorstellen, dass ja wirklich fast jeder dritte Wurf, der nur reingeht, und trotzdem vertrauen einem ja die Teamkollegen irgendwie den letzten Wurf an. Und man nimmt den, wohl wissend, man macht vielleicht nur die Hälfte aller Würfe rein. Und dann weiß man ja auch, wenn man den nicht trifft, wird es ja nicht so sein, dass dann irgendwie auch die Teamkollegen oder so dann sauer auf einen sind, weil die wollen den Wurf ja auch nicht nehmen.
Und exakt, so ist es.
Ja.
Da gibt es auch von Michael Jordan den ganz bekannten Spruch. Ich kann jetzt leider nicht ganz auswendig, ist auch kein Spruch, ist eigentlich ziemlich, es ist ein Abschnitt, wo er auch beschreibt, I've missed the winning shot over and over again, I've failed, ich weiß nicht wie viele Körbe, und failed over and over again, und trotzdem dieses Durchhalten, was ihn letzten Endes dahin gebracht hat, wo er auch ist. Es ist ja Basketball. Kobe Bryant, das ist auch so ein ganz gutes Beispiel. Und es ist, finde ich, auch spannend, sich mit anderen Sportarten zu beschäftigen. Da kann man nämlich sehr viel lernen, auch wenn man erstmal denkt, die eigene Sportart ist so weit weg. Ich meine, was hat Radfahren mit Basketballspielen zu tun? Aber es sind halt ähnliche Strategien oder Strategien, die einem sehr helfen können, wenn man da auch mal über den Tellerrand schaut oder out of the box thinking betreibt, was du ja ganz gerne machst, oder?
Anscheinend ja schon. Also, in der Hinsicht schon eigentlich. Also einfach mal auch immer rechts und links schauen, vielleicht auch mal neue Interessen entwickeln, hilft definitiv.
Was mir noch einfällt zu dem Thema Schmerz aushalten und leiden können, und ich habe ihn vorher gefragt, ob ich ihn zitieren kann, ein Kollege von dir, Anton Palzer, der auch schon hier in dem Podcast war, also er spricht ja bayerisch, was ich jetzt nicht so gut kann, aber er sagt, ich möchte nicht der Leidnehmer sein. Also ich bin der Leidgeber, und das finde ich ganz interessant, so von der Denkweise in so einem Rennen, immer versuchen, der Leidgeber zu sein und nicht der Leidnehmer. Leiden tun sowieso alle. Aber es ist noch blöder, wenn man dann Leidnehmer ist, als gefühlt, also subjektiv gefühlt oder wahrgenommen, der Leidgeber. Fand ich ganz interessant.
Ja, da ist definitiv was dran. Also das gibt einem schon immer noch so ein extra Boost, wenn man auch weiß, auch zum Beispiel letztes Jahr haben wir vor der letzten Etappe bei der Deutschlandtour ja auch extra, da wollten wir am letzten Tag noch angreifen, weil wenn wir das nicht schwer gemacht hätten, dann wäre es einfach nur ein Sprint geworden wahrscheinlich. Und es hilft einfach immens, wenn man ja weiß, okay, heute wird ein richtig beschissener Tag. Und die anderen wissen das ja morgens noch nicht. Da ertappt man sich auch oft, dass man so ein Szenario im Kopf hat und einfach hofft, dass es eintritt. Zum Beispiel, dass es dann halt eine einfache Etappe wird. Aber da weiß man ja ganz klar, okay, das ist halt sowas von ein schwerer Tag. Und ja.
Ja, das ist klar, dass sich darauf einstellen. Und da ist man natürlich auch den anderen immer irgendwo so ein Stückchen voraus. Und ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine neue Folge aufmachen, aber war mir tatsächlich auch lange nicht bewusst, also wie taktisch und strategisch eigentlich Straßenradfahren ist. Das ist unglaublich. Also wenn man sich damit mal befasst, ist super spannend, womit man wirklich auch extrem viel machen kann. Also nicht nur Tennis werden so Psychospielchen betrieben, sondern ich würde schon noch was sagen, oder? Auf der Straße kann man das schon auch sagen.
Ja, kann man schon auch. Also, weil, ja, meistens ist halt, also es läuft oftmals einfach hinaus, dass es ja an irgendeinem Punkt eine Engstelle gibt oder irgendeinen entscheidenden Berg und dann muss man einfach in dem Moment vorne sein. Und diesen Plan verfolgt ja jedes Team und
wahrscheinlich.
in der Regel schon. Und das macht es ja halt auch sehr komplex und dann muss man irgendwie schauen, welche Seite nimmt man, welche ist windgeschützt, welche ist offen, welche wird blockiert sein, wo hat man vielleicht noch die Chance, irgendwas zu korrigieren, falls man nicht in Position ist. Und da muss man halt auch mal aufpassen, dass man nicht zu viele Szenarien schon im Bus vor der Etappe bespricht, einfach.
Im Rennen ist sowieso immer alles anders, oder?
Genau, also man fokussiert sich dann schon eher auf diese Keypoints einfach.
Ja. Da fällt mir gerade noch ein, weil du wieder den Berg ansprichst. Flo, NRW und Bergfahrer, wie ist das passiert? Das interessiert mich schon die ganze Zeit ganz brennend.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich vermute einfach, dass man sich das nicht immer aussuchen kann, was
das
man
ist
jetzt
so wie die größten Jungs kommen ins Tor, oder?
Boah. Ja, nee, also ich glaube, man hat ja einfach gewisse Qualitäten, gewissen Fahrertypen und früher wollte ich eigentlich immer Bergfahrer sein und dann habe ich mich zwischenzeitlich einfach davon verabschiedet, habe mir gesagt, okay, dann fokussiere ich mich jetzt eher auf die kürzeren, mittellangen Berge und ja, aber jetzt kam es dann irgendwie doch anders, dass es doch wieder gut funktioniert an den langen Bergen und ja, also da habe ich leider keine Antwort drauf, wie das zusammenpasst. Aber ja, ich kann halt jetzt kurze Berge und lange Berge. Und
das ist doch wunderbar.
Ja, das passt ja eigentlich.
Vielseitiges Profil eben.
Schon,
Bergfahrer, ja. Und gut für Klassiker, oder? Kann man, ja.
Ja, also ja, jetzt keine flämischen Klassiker. Aber
keine flämischen, ja. Wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Und ich fand es sehr informativ und ja, auch sehr spannend, auch mal wieder zu sehen, wie viel sich Athleten, Athletinnen auch intuitiv letzten Endes an Strategien erarbeiten oder auch erlesen oder auch mal mit Leuten zusammenarbeiten, mit Experten, aber dass tatsächlich sehr viel auch einfach immer intuitiv entstehen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und jetzt ist ja die Saison, ja gut, im Radfahren kann man gar nicht sagen, jetzt ist die Saison noch lange nicht zu Ende, weil eure Saison ist eh relativ lang. Also oder bis auf Weihnachten, bis auf November, Dezember geht die eigentlich durchgehend. Das wissen auch ganz viele nicht, dass das relativ früh schon wieder losgeht, also Januar, Februar. Und du hattest jetzt eine längere rennfreie Pause, also das heißt auch nicht bei Profi-Radfahrern, dass sie nur zu Hause sitzen und Kaffee trinken, sondern es ist eben eine rennfreie Zeit und jetzt stehen aber doch noch ein paar Rennen an. Wie sieht denn dein restliches Programm aus und auf was freust du dich ganz besonders und sprichst du über Ziele?
Ja, ist jetzt halt so, dass jetzt so die ganz großen Highlights noch nicht klar sind. Also zum Beispiel jetzt eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft muss man halt abwarten, ob man dafür nominiert wird in erster Linie von der Nationalmannschaft und in zweiterlei Hinsicht auch, ob das Team einen auch dafür freigibt, weil unsere Saison läuft ja auch weiter, wenn diese großen Wettkämpfe sind. Also das wären auf jeden Fall so ein, zwei Ziele, die man noch im Hinterkopf hat. Und ansonsten ist Ende August ein ganz großes Highlight für mich, wieder mal die Deutschlandtour. Und es zieht sich durch. Aber dieses Jahr habe ich zwei Heimetappen sogar. Und
ich wollte gerade fragen, sprechen die Etappen für dich? Also haben wir da die kurzen Anstiege, die nicht flämischen Klassiker?
Ja, wir haben ein paar Anstiege, aber die Meinung vom Team und von Experten sind eher, dass es ein bisschen zu leicht für mich wird. Also die Anstiege zum falschen Zeitpunkt im Rennen kommen, manchmal einen Ticken zu früh, manchmal nicht schwer genug. Und Ja, dementsprechend wird es da wirklich schwierig, ein Ergebnis für mich persönlich einzufahren. Ich werde es trotzdem natürlich versuchen, aber in erster Linie will ich das auch einfach genießen, mal auf meinen Trainingsstraßen ein Rennen zu fahren, weil das ist halt wirklich so eine
Ja,
Once-in-a-Lifetime-Situation.
richtig cool.
Ja.
Was steht noch an? Deutschlandtour.
Ja, sonst war ich halt noch ein paar kleinere Rennen und ja, es ist kleinere Rennen, also halt ein paar Klassiker auch in Italien noch am Ende des Jahres und vorher noch das Arctic Race of Norway. Also komm schon gut rum, denke ich mal, sehe schöne Orte und kann hoffentlich noch das ein oder andere Ergebnis einfahren oder vielleicht sogar nochmal gewinnen. Man weiß es ja nicht.
Man weiß es ja nicht. Ich wollte gerade sagen, deswegen habe ich mal vorsichtig nach Zielen gefragt, aber.
Ja, also nee, also bis jetzt ist die Saison ja schon eh ein voller Erfolg und
Ja.
jetzt möchte ich sie einfach gut abschließen.
Ja. Jetzt hattest du rennfreie Zeit. Gibt es in diesen rennfreien Zeiten noch Zeiten, in denen dich dein Fahrrad nicht zu sehen bekommt?
Ja, definitiv. Also ich bin auch jemand, der lässt es dann auch gerne stehen, wenn ich kann. Und nach der deutschen Meisterschaft Ende Juni habe ich dann auch eine Woche ja komplett frei gemacht, habe einen Teamkollegen in Salzburg besucht, haben dann viel Zeit am See verbracht und danach habe ich noch ein paar Tage in München da Freunde besucht. Also ja, da nutze ich schon die Zeit einfach, um da so ein bisschen Urlaubscharakter auch zu bekommen und einfach jetzt mal nicht an das tägliche Training zu denken.
Bis es dann wieder kitzelt. Kommt es dann oder ist es dann erstmal eher so ein Kampf?
Oftmals kommt es, aber jetzt war es schon eher ein Kampf. Das schmeckt das Leben manchmal ein bisschen zu gut.
Du hast aber auch eine, ich glaube, eine sehr schöne Schönwetterperiode in Salzburg und München erwischt, wo man natürlich es am See genießen kann. Und das glaube ich, dass es dann erstmal wieder ein schwerer Einstieg ist.
Servus.
Gut, als letzte Frage. Meistens frage ich ja drei Tipps an dein junges Ich. Ich weiß nicht, du bist ja immer noch so jung. Deswegen dachte ich mir, dieses Mal frage ich, was wäre, wenn eine Fee kommen würde? Drei Wünsche. Dürfen privat und beruflich sein.
Ja,
Aber die dürfen dann auch, die müssen nicht nur realistisch sein.
Ja, also dann der erste Wunsch wäre auf jeden Fall irgendwie Gesundheit für mich, meine Familie und Freunde. Das ist halt etwas, was man ja sonst eigentlich nie wirklich garantieren kann. Dann würde ich die Fee danach fragen. Das zweite wäre, dass die Zeit vielleicht manchmal ein bisschen langsamer vergeht.
Bin ich
Gerade
bei dir?
irgendwie die schönen Momente sind dann doch
Ja.
irgendwie immer ein bisschen flüchtig. Aber das macht sie vielleicht ja auch so besonders, ein bisschen philosophisch hier zum Ende,
Stimmt,
aber.
wollte gerade sagen, Wahnsinn.
Und irgendwie den dritten würde ich mir jetzt einfach erstmal offen lassen.
Okay, sprachlos. Die zwei letzten Antworten. Die erste Antwort bin ich definitiv bei dir. Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Und die letzten zwei Antworten lasse ich einfach mal so stehen. Offen lassen ist immer gut. Und die zweite philosophische Frage, da werde ich mir jetzt heute den restlichen Abend noch Gedanken darüber machen. Über die flüchtigen Momente und die dadurch gegebene Besonderheit. Ja, Flo, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, die Deutschland-Tour kommt leider nicht durch Bayern durch, oder? Ich glaube
Nee.
nicht. Leider, ja. Sonst hätte ich mich natürlich auch an die Straße gestellt. Aber vielleicht irgendwann mal hier in den Bergen. Und ja, für die restliche Saison auf jeden Fall Gesundheit, viel Spaß und Erfolg. Wir werden es natürlich verfolgen. Und ja, vielen Dank auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast schneller finden können. Lieber Flo, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke auch dir.
Gute Restsaison. Ciao.
Ciao.